Ein Ausblick auf AEW Blood and Guts, WWE in der Post-WrestleMania-Depression und alle Augen blicken auf Impact Rebellion. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Headlock, das Magazin. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Headlock, das Magazin. Wir bringen euch auf den neuesten Stand. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist wie immer der Michael, der Shaggy, der Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Eine volle Woche, viel passiert. Wir schauen mal, was wir unterkriegen im Magazin. Ich bin schon ganz gespannt, worüber wir heute sprechen werden.
Genau. Du sollst es natürlich eigentlich wissen, weil du das Handout vor dir hast.
Also ja, aber es sieht doch viel cooler aus, wenn man so sagt, komm, wir sind nicht vorbereitet. Wir wissen das alles, was wir heute besprechen.
Genau. Komplett unstrukturiert reden wir heute einmal über alles, was uns gerade so in den Kopf kommt. Nein, wir starten natürlich wie immer mit WWE und AEW. WWE ist ja eigentlich noch so in der Post-WrestleMania-Welle, Shaggy. Aber man muss sagen, diese Welle, die ist schon merklich abgeflacht. Oder wie ist es bei dir?
Ja, gab es eine Welle nach WrestleMania, ist meine Frage dann eher, weil ich glaube, die gab es tatsächlich gar nicht, sondern es ist wahrscheinlich die mitenttäuschendste Post-WrestleMania-Zeit seit vielen, vielen Jahren, würde ich fast mal sagen. Ich weiß nicht mehr, was letztes Jahr passiert ist.
Ja, letztes Jahr war, glaube ich, auch noch ähnlich schlimm, aber ja, das geht ja auch so ein bisschen einher, finde ich, auch mit diesem Wechsel. Bei WrestleMania hatten wir noch Publikum, jetzt sind wir wieder im Thunderdome und man überlegt ja derzeit, wie das bei WWE auch mit Zuschauern weitergehen soll. Die Deutschland-Tour für 2021 wurde, wenig überraschend, muss man auch dazu sagen, wurde abgesagt, also es wird noch einige Zeit dauern, bevor wir hier die Superstars von Raw und SmackDown wieder in Deutschland sehen. Zugleich aber plant man ja schon so ein bisschen in Richtung SummerSlam, da soll es wieder Fans geben und man möchte auch mal ausprobieren, ob es wieder möglich ist, Fans in die Halle zu holen, Shaggy.
Ja, sollte ja wahrscheinlich, wenn die Infektionszahlen sinken, die Impfzahlen steigen, auch wieder möglich sein. Ich glaube, man rechnet erst mit dem SummerSlam wirklich mit Fans und danach wird man wahrscheinlich vereinzelt auch wieder Hausshows testen. Sicherlich nicht mehr in dem Rahmen, den man früher gemacht hat. Wir haben da schon oft drüber geredet und irgendwann auch bei Raw und SmackDown dann auch wieder wahrscheinlich Touren, zumindest auch Publikum zulassen. Das wäre auf jeden Fall was die WWE möchte. Und ich hoffe ja auch sehr, dass das irgendwann auf jeden Fall, ohne dass wir uns da Sorgen machen müssen, wieder möglich ist.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ich denke, das wird auch kommen. Es wird auch kommen. Aber es wird einfach noch ein bisschen dauern. WWE geht da einen sehr vorsichtigen Weg, um es mal so auszudrücken. Und natürlich, ich habe gerade Hallen gesagt. Hallen, das sehe ich auch noch nicht so wirklich, sondern eher dann wirklich offene Arenen, Stadien irgendwo, wo man das dann eben unterbringen kann. Weil der Thunderdome ist auch gar nicht so günstig, wie man jetzt ja dann zuletzt beim Conference Call von WWE mitbekommen hat. Also ist auf jeden Fall teurer als das Performance Center zum Beispiel. Aber kommen wir doch zum aktuellen Geschehen hier bei Raw und SmackDown. Wir haben es gesagt, es ist derzeit nicht ganz so viel los. Starten wir bei SmackDown und da ist das Titelgeschehen derzeit ja rund um Roman Reigns, Cesaro und Daniel Bryan verhaftet. Und Shaggy, jetzt bei der aktuellen SmackDown-Ausgabe, die jetzt kommt quasi, wir veröffentlichen den Podcast hier am Freitag, Freitagnacht kommt dann die aktuelle Episode von SmackDown. Da dreht sich ja alles darum, dass Daniel Bryan seine SmackDown-Karriere hier aufs Spiel setzt und es wird so ein bisschen schon damit gespielt, ob er bei Raw oder NXT landen könnte. Was sagst du dazu, dass jetzt diese Entwicklung da ist? Cesaro ja so ein bisschen als Schützling mehr oder weniger hinter einem Daniel Bryan. Daniel Bryan, der auch das Reden sehr stark für ihn übernommen hat zuletzt, während Cesaro einfach nur swingt.
Ja, er swingt nur noch, obwohl er ja auch ein bisschen reden kann. Also da gibt es schon schlechtere Leute am Mikrofon. Und dass man ihn jetzt wieder auch so präsentiert, zeigt schon, dass man nicht 100% auf ihn setzt. Würde ich jetzt mal aus meiner Sicht behaupten. Klar, Daniel Bryan, das ist ein guter Redner. Das ist auch jemand, der sicherlich einen Cesaro noch weiter pushen kann. Allerdings muss man Cesaro auf die eigenen Füße stellen. Und wirklich so in der zweiten Reihe hinter Daniel Bryan wirkt er nicht wirklich wie so der große Star. Und es ist auch schon so ein bisschen das Momentum, das er bei WrestleMania aufgebaut hat, ist ein bisschen verbraucht, würde ich sagen. Wobei ich immer noch hoffe und wünsche, dass man wirklich eine Main-Event-Picture-Fehde zumindest im vollen Umfang zwischen Cesaro und Roman Reigns auf Augenhöhe sehen wird. Das hoffe ich sehr. Deswegen wünsche ich mir ja auch, dass Daniel Bryan gewinnt. Allerdings ist ja dieser Zusatz, er wird SmackDown verlassen und da deutet ja schon so ein bisschen drauf an, dass er in die anderen Brands wechseln könnte. Und das heißt ja jetzt auch nicht, dass er seine Karriere oder was auch immer beendet. Also ich weiß nicht, Daniel Bryan bei Raw brauche ich nicht, will ich nicht sehen, wobei er sicherlich Raw aufwerten würde. Daniel Bryan bei NXT wäre natürlich was Schickes, wenn er wirklich in Richtung Ende seiner Karriere geht, zumindest was jetzt das dauerhafte Wrestling angeht, dann würde ich mir einen Run bei NXT doch eigentlich auch nochmal wünschen. Fände ich auch spannend. Auf der anderen Seite will ich natürlich Cesaro gegen Roman Reigns sehen. Also das hat schon ein bisschen Brisanz, interessante Geschichte und ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, also man versucht hier natürlich SmackDown ganz eindeutig zu pushen und da nochmal für Quote zu sorgen. Das ist ein großes Match. Solche Stipulations haben wir nicht oft. Ich möchte Daniel Bryan nicht bei NXT sehen. Ich glaube, das ist derzeit nicht so die Auslegung, die WWE für NXT hat, weil ich finde, dass NXT momentan für sich genommen einen sehr guten Job macht. Man braucht nicht noch jemanden aus dem Main-Roster, der da runtergeht. Und ich glaube, dass es sinnvoller wäre, Daniel Bryan erstmal noch da zu behalten. Ich kann mir vorstellen, dass es zu Raw geht. Ich glaube aber einfach, dass das ganze Ding hier in einem Fuck-Finish endet, um es mal so derbe auszudrücken. Ich glaube nicht, dass wir hier einen klaren Sieger, einen klaren Verlierer bekommen werden, sondern ich glaube, dass Daniel Bryan bleibt bei SmackDown. Seine Karriere geht weiter und man findet irgendwie einen Weg, dass wir einen Three-Way bekommen oder einen Four-Way oder sonst irgendwas in Richtung WrestleMania Backlash. Das ist ja der nächste Pay-Per-View, den wir hier auf der Card haben. Und ja, ansonsten, wie gesagt, nicht so viel. Wir handeln das Geschehen hier relativ schnell ab. Was man vielleicht noch ansprechen sollte, Shaggy, wir haben Aleister Black wieder gesehen mit einer wunderbaren Promo-Vignette. Hat mich ein bisschen an Far Cry erinnert, ne? Wie sieht's da bei dir aus? Wie hat dir das gefallen? Ich fand's rein vom Production Value her, mit diesen Schattenbildern, mit diesen Animationen, das sah zumindest schon mal so aus, als hätte man da ein bisschen mehr Geld und Zeit in die Hand genommen, als jemand einfach nur in den dunklen Raum zu sperren.
Ja, da hat man auf jeden Fall sich ein bisschen wieder was überlegt, aber er sitzt halt auch wieder in einem Raum und erzählt und redet oder liest in dem Fall auch ein bisschen vor. Ich freue mich ja immer, wenn man was mit Aleister Black macht, weil der ist auf jeden Fall eine Bereicherung für das Roster. Der wäre auch eine Bereicherung, wenn man ihn gut einsetzt für SmackDown. Da stehen auf jeden Fall einige interessante Geschichten bevor. Ich bin da jetzt noch nicht so kritisch. Klar hat man es beim letzten Mal auch nicht gut gemacht, aber ich hoffe, dass man es vielleicht diesmal macht, weil SmackDown ja auch schon es schafft, in letzter Zeit auch einige ganz gute Geschichten zu erzählen. Und mit Aleister Black kann man gute Geschichten erzählen, auf jeden Fall. Den muss man einsetzen. Der hat auch das Potenzial, weit oben mitzuspielen, wenn man ihn dann auch nur lässt. Und ich bin gespannt, ob man es diesmal macht. Es geht auf jeden Fall in eine leicht andere Richtung. Hoffentlich geht es aber nicht so weit, dass man trotzdem klopfen muss, um gegen ihn zu
wrestlen. Das hoffe ich auch. Aber insgesamt, die Promo war auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Ich finde, wie gesagt, da hat man gesehen, dass man da ein bisschen größere Pläne vielleicht hat, zumindest für den Anfang. Und man möchte ihn da neu positionieren. Ich mochte auch den Look von Aleister Black, den wir hier gesehen haben, mit Brille und dann eben auch entsprechender Düsternis. So ist er ja nun mal eben auch. Mal sehen, was dabei rausspringt. Also Promo auf der einen Seite, Storylines auf der anderen Seite. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, er ist jemand, der das Produkt bereichern könnte und bereichern wird, hoffentlich. Weil in meinen Augen ist das jetzt auch der letzte Versuch. Ich meine, was willst du danach machen?
Was will man danach machen?
Der nächste Schritt ist, dass er tanzen muss, wenn du mich fragst.
Wahrscheinlich, aber da ist er nicht groß genug. Wahrscheinlich sind das jetzt immer die großen, dicken Leute. Insgesamt fällt auf, dass man SmackDown schon ganz gut aufbaut für heute Nacht, weil man ja auch große Konkurrenz hat mit dem NFL-Draft, der ja auch immer noch läuft. Also da hat man auf jeden Fall große Konkurrenz. Mal schauen, ob man das in den Quoten dann sehen wird.
Ja, Konkurrenzkampf, damit hat ja auch AEW diese Woche zu kämpfen gehabt. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Bei der SmackDown-Show gibt's auch noch das Rematch Apollo Crews gegen Big E um den IC-Belt. Also auch das durchaus eine große Nummer. Ohne Nigerian Drums diesmal zwar, aber es muss dann eben auch so ausreichen.
Ja, schade, hat so gut funktioniert beim ersten Mal.
Springen wir rüber zu Raw. Und da sind wir dann wirklich in den absoluten Tiefen des WWE-Produkts angekommen, weil ich muss sagen, Raw holt mich seit längerer Zeit überhaupt nicht ab und ich schaue die Shows noch aus Pflichtbewusstsein, aber Shaggy, weder Storylines noch Matches noch sonst irgendwas sind da wirklich herausragend und man sieht es auch an den Quoten, also man hat zunehmend das Gefühl, dass auch immer mehr Zuschauer und Fans einfach bei Raw quittieren. Wie siehst du das?
Ich kann dir ganz klar sagen, dass du, glaube ich, mein Gehalt langsam erhöhen müsstest hier, das, was wir hier verdienen, oder mir zumindest Schmerzensgeld zahlen musst, denn solange, wenn ich weiter Raw schauen muss, extra hier, für euch mache ich es natürlich gerne, aber ich mache es ja auch für den Olaf und wenn der mich einfach so hier da Raw vorwirft und ich mir dann so Sachen wie wirklich die Geschichte um Braun Strowman und Drew McIntyre und Mace und T-Bar, die jetzt, keine Ahnung, sind auf jeden Fall ähnlich dargestellt werden wie die Ascension, weiß ich nicht. Schauen wir mal, in welche Richtung es da geht. Und aber vor allem dann Alexa, Bray Wyatt und Lily. Alexa macht das gut, aber boah, ich will das nicht sehen. Oder die RK Pros, also was Moment, soll das,
das ist,
alles?
Da muss ich jetzt hier mal einspringen.
Okay, ich bin gespannt, wie, was
RK du da Bro, positives RK Bro musste ich lachen. RK Bro hatte mich irgendwo gehabt, das fand ich witzig. Und allein die Mimik von Riddle im Kontrast zu der Mimik von Randy Orton. Und auch, dass Randy Orton dann sagt, ja, RK Bro, ja, das ist schon irgendwie ganz catchy. Und dass dann hier das Vorhängeschloss vor den Mund kommt und es zugeschlossen wird und so. Ich fand das ganz witzig. Es ist natürlich im Endeffekt ähnlich wie bei den Broserweights damals. Pete Dunne und Riddle bei NXT haben wir das so ganz ähnlich gesehen. Zwei konträre Charaktere, die man so in ein Team steckt. Aber hey, das finde ich noch in Ordnung, aber
ja, du bist ja auch leichteren Gemüts und ich meine, ich weiß, dass du nicht. Und Chris sich auch freuen, wenn jemand im Raum pupst, da könnt ihr auch eine halbe Stunde drüber lachen. Ähnlich qualitativ ist auch Raw aktuell.
Ich dachte, darauf basiert dein ganzes Comedy-Programm, Shaggy.
Das auch, das ist ja ein anderes Thema, das ist ja beruflich.
Aber ansonsten, also ich muss da auch ganz klar sagen, mich hat diese Geschichte um Alexa Bliss und Lily mit der Puppe hat mich jetzt auch sehr stark verloren, genauso auch wie die Sache mit einem neu ja entdeckten, wiedergeborenen Bray Wyatt, was wir dann ja auch in der Vergangenheit gesehen haben, das hat mich auch leider verloren. Ich fand diese ganze Geschichte jetzt mit diesem Prank, den da Alexa Bliss und Lily gespielt haben, so mit diesem, ja, und jetzt stellt euch was Schönes vor und bla bla, ganz schlimm. Ich fand's ganz schlimm und es war so vorhersehbar und langweilig für die Länge auch, die wir da gehabt haben. Das war echt nicht gut. Und ich frag mich, wie man es geschafft hat, diesen sehr, sehr düsteren Charakter auf einmal in so Comic-Horror umzuwandeln. Ich verstehe es nicht. Also nicht mal Comic, sondern eher so Comedy-Horror. Kann ich nicht verstehen. Man sieht, dass Alexa, wie du schon richtig gesagt hast, dass die sich Mühe gibt, dass sie da Energie reinsteckt. Aber ich finde, sie sieht halt auch aus wie ein Waschbär.
Ach, ich dachte, es sollte ein Waschbär sein. Ich habe das ja eh nicht ganz verstanden, wahrscheinlich da im Vorfeld schon. Also ich weiß nicht, von der Qualität ist es nicht schlechter geworden. Ich fand es vorher schon nicht gut, aber das
ja, ist ein anderes Thema. Ja, ich weiß, aber da gehen ja die Meinungen tatsächlich sehr stark auseinander. Aber vorher hat es mir einfach allein wegen dem Artstyle und wegen dieser Art und Weise, wie man das präsentiert hat, ganz gut noch gefallen. Nicht immer top, aber eben so, dass ich gesagt habe, okay, das interessiert mich. Das jetzt hat mich leider komplett verloren und ich weiß nicht, wo man damit hin will. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, ich weiß nicht, wo es hingehen will. Und ich möchte das unbedingt weiter sehen, sondern ich denke mir eher so, lass es doch bitte sein oder gib dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Wucht. Aber diese billig gemachte Puppe, die da jetzt immer wieder auftaucht, nee, sorry, holt mich nicht ab. Genauso auch wie die Entwicklung, du hast ja gerade schon angesprochen, um Braun Strowman, Drew McIntyre und Bobby Lashley. Wir bekommen jetzt ja bei WrestleMania Backlash ein Triple Threat Match zwischen den dreien um die WWE Championship. Und wir haben bei Raw erneut ein Match zwischen Braun Strowman, McIntyre und Mace und T-Bar gesehen. Du hast es gerade angesprochen, Ascension. Ich habe ja die Spekulationen in den Raum gestellt, dass man aus Mace und T-Bar jetzt sowas wie ja Bodyguards, man vermenschlicht die irgendwie macht. Und was ist das Erste, was man mit denen macht? A, ich finde, dass deren Outfits jetzt viel, viel langweiliger aussehen als vorher. Also ohne Maske, also Hosen und so. Die haben einfach nur ein paar Unterbutzen anbekommen. Und what the fuck, das Facepaint? Warum?
Ja, okay, es sind halt auch Mace und T-Bar und ich weiß nicht, die hat man ja vorher auch schon nicht gut dargestellt. Jetzt haben sie die Masken ab, sehen sie jetzt nochmal anders aus und passen noch weniger zu einem Bobby Lashley, der ja im Vorfeld auch das Hurt-Business auseinandergenommen hat. Cedric Alexander und Shelton Benjamin, die übrigens klar damals auch Retribution auseinandergenommen haben, also die deutlich stärker dargestellt wurden als Retribution, auszutauschen mit den schlechteren, das habe ich auch nicht verstanden. Okay, gut, das sind großgewachsene Jungs, die sind auch gut im Ring, also zumindest von Mace kann man das auf jeden Fall, Mace ist der...
Hey, und Tiba
ist Dijakovic,
ja.
Okay, der ist auf jeden Fall, ja. Siehst du, so interessiere ich mich für die beiden Jungs. Der ist auf jeden Fall auch im Ring ein guter, auch wenn ich seinen Stil nicht immer mochte, aber der kann's und Mace muss sich dann auf jeden Fall erst nochmal beweisen, aber der hat auf jeden Fall einen Look, aber so wie sie jetzt dargestellt werden, kann ich echt nichts mit denen anfangen. Und zur Main-Event-Picture-Fehde, also Strowman war ja in den letzten Monaten schon kein interessanter Charakter, den hat man ja auch gut, ein bisschen durch WrestleMania gerettet, aber ansonsten die Fehde gegen Shane McMahon, die war nicht gut und hat auch ein bisschen an Strowman geschadet zumindest. Und McIntyre und Lashley, das waren zwei heiße Charaktere, aber in meinen Augen sind die deutlich abgekühlt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich Also ich habe verstehe die Darstellung von Drew McIntyre überhaupt nicht, warum man ihm so klar die Niederlage gibt. Okay, wenn man was daraus geholt hätte, aber das sieht gerade aktuell nicht so aus, als wenn man was damit machen. Oder man will die Fehde einfach noch länger ziehen und am Ende dann doch McIntyre den Titel geben. Dann kommt er trotzdem als abgekühlter World Champion wieder raus.
Ja, Ex-World Champion. Ich habe einfach das Gefühl, dass man Braun Strowman hier in den Three-Way mit reinwirft, damit man ein Opfer hat, was den Pinfall fressen kann. Es wird am Ende so sein, dass Lashley irgendwie Braun Strowman wahlweise nach dem Spear pinnen oder vielleicht doch irgendwie im Hurtlock zur Aufgabe bringen wird. McIntyre kann sagen, ich habe nicht verloren, und damit geht's dann weiter Richtung Money in the Bank und dann eine größere Stipulation zwischen den beiden.
Ja, damit schwächst du doch auch Braun Strowman dann auch mal wieder für längere Zeit.
Ich meine, aber also schau dir doch mal das letzte Jahr von Braun Strowman an. Also
das letzte Jahr, die letzten Jahre. Ja. Der war mal heiß, der war wirklich heiß. Da hätte man ihm den Titel geben sollen, damals auch gegen Brock möglicherweise, aber nein, es sollte anders kommen und danach, also einer der schlechtesten Universal World Champions, will ich mal jetzt zusammenfassen, aller Zeiten ist aus ihm geworden.
Sehe ich tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Also da hat man sehr viel falsch mitgemacht. Es hat auch nicht geholfen, dass man ihm hier Choo-Choo-Sounds einige Male probeweise einfach unter seinen Strowman Express gelegt hat. Also nein, ganz, ganz furchtbar. Und ich kann total verstehen, wenn Leute jetzt sagen, nee, das interessiert mich nicht mehr, weil da ist derzeit nicht wirklich viel dabei, was einen abholt. Ich fange jetzt gar nicht erst an mit Nia Jax, Shayna Baszler, Reginald und Angel Garza, was auch so eine Fremdschämen-Geschichte ist. Und inklusive, wir werfen Leute mit Tomaten, wir schlagen Leute mit Blumen, Leute rutschen auf irgendwas aus. Oh, nee, also das war diese Woche wirklich harte, harte Kost und das hat gar keinen Spaß gemacht anzuschauen. Und
was man aber machen kann, man kann ja Raw mit vierfacher Geschwindigkeit anschauen und dazu die Benny Hill-Musik im Hintergrund laufen lassen. Vielleicht wirkt das dann anders. Ich würde es mal ausprobieren.
Ja, vielleicht brauchen wir auch passende Drogen, um da irgendwie Spaß dran zu haben. Dann sind wenigstens die Farben bunt und so bei den ganzen
Geschichten. Das werde ich auch mal ausprobieren. Guter Tipp.
Ich weiß es nicht. Also da ist auf jeden Fall SmackDown die weitaus bessere Show. Nicht immer absolut herausragend, aber zumindest auf einem guten Niveau und vor allem auch in der Kürze, dass man da noch Spaß dran haben kann. Da passiert ein bisschen mehr, da sind die Charaktere ein bisschen interessanter. Raw ist, ich kann es nur sagen, in einem Trümmerfeld derzeit bei WWE. Und an der Stelle kommen wir dann zu, ich sag mal, Nebenschauplatz aktuell fast schon. Kommen wir mal zu NXT, Shaggy. Weil auch da ist ja einiges passiert, nicht nur, dass man jetzt auf dem Dienstag ist, sondern dass man da auch, wie ich finde, einen etwas anderen Weg zuletzt geht. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir hier so eine Art Generationswechsel haben. Wie siehst du das?
Ja, so ein bisschen. Man setzt auf jeden Fall auf neue Leute und vor allem, was ich ja sehr, sehr befürworte, man macht weniger Hotshotting, man erzählt wirklich langfristig Storylines, hat auch dann mal Main Events, wo man auch sagen würde, da kann man eigentlich nicht mit. Also da werden jetzt nicht super viele mehr Leute einschalten, aber es passt zur Show und man macht es richtig gut. Also man versucht jetzt nicht wirklich auf Biegen und Brechen Zuschauer zu generieren, sondern man will langfristig die Show aufbauen und das wirkt aktuell so. Also es hat wieder so ein bisschen Flair des alten NXT und ich finde, da macht man wirklich einiges richtig und schafft es auch wieder, interessante Charaktere aufzubauen. Mit Bronson Reed hat man jemanden aufgebaut, natürlich Cameron Grimes auch in der aktuellen Show, das Highlight, sein Rededuell oder kurzen Moment mit dem Million-Dollar-Man, auf das ich ja so hingefiebert habe. Übrigens, der auch richtig gut aussah, der Million-Dollar-Man, der sah schon mal schlechter aus. Also da ist schon echt, da macht man schon einiges richtig. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von The Way bin und ihre Darstellung auch manchmal irgendwie hinterfrage, unterhalten sie trotzdem auch so ein bisschen. Also auch das ist vollkommen in Ordnung. Auch so generell, man hat wieder eine Tag-Team-Division aufgebaut. Also man muss sagen, NXT macht aktuell, für mich zumindest, die Geschmäcker sind ja auch verschieden, es soll ja auch die Leute geben, die Raw mögen, also das ist ja auch wirklich Geschmackssache, aber für mich aktuell das beste WWE-Produkt.
Ja, da SmackDown mag ich auch, muss ich dazu sagen, also SmackDown ist für mich wirklich inzwischen so eine Tradition, schönen Samstagmorgens Kaffee und dann eine Runde SmackDown schauen, aber NXT auf jeden Fall da auch oben mit dabei und Raw wirklich im Keller angelangt. Was natürlich bei der aktuellen NXT-Ausgabe aufgefallen ist, es wurde sehr viel geredet in Promos, in In-Ring-Segmenten und so weiter und so fort. Also Shaggy, da betreibt man wirklich Character-Work. Du hast gerade Cameron Grimes angesprochen. Fantastisch bei seinem Segment hier beim Juwelier und er will eine Uhr haben und die größte und schönste, die es überhaupt gibt und solche Geschichten. Und dann kommt der Million-Dollar-Man dazu. Also super gut, ne? Und auch Leute wie eine Pete Dunne, die sich hier dann nochmal in einer Promo präsentieren können. Ich finde es allein wichtig, dass er sich da präsentieren kann.
Ja, aber er präsentiert sich seit Wochen immer mit der gleichen Promo. Also die kann ich nicht mehr sehen. Und insgesamt, du weißt ja, ich bin ja ein Fan von Redebeiträgen. Insgesamt war es aber deutlich zu viel in der aktuellen NXT-Show. Also das waren ja teilweise 5, 6 Redesegmente am Stück, bevor es das nächste Match gab, wenn man auch das so stimmt. Kleine In-Ring-Rede-Interviews mit dazu zählt und auch Vignetten. Also das war teilweise wirklich zu viel. Ich mag es natürlich, aber trotz allem für einen Normalzuschauer, ich weiß nicht, der natürlich will man Character-Work betreiben, aber das war dann vielleicht unterm Strich, sollte man es einen Tick zurückfahren und vielleicht auch ein, zwei mehr Matches einbauen. Aber das ist auch Meckern auf einem hohen Niveau eher in dem Fall, weil eigentlich versucht man ja was zu machen und man macht das ja auch nicht schlecht.
Quotentechnisch ist man da, naja, langsam wieder da, wo man irgendwie vor diesem Wechsel gewesen ist. Man war jetzt diese Woche bei 744.000 Zuschauern. Das ist ein Verlust von knapp, ja, 100.000, sage ich jetzt mal, knapp übers Knie gebrochen irgendwo im Vergleich zur Vorwoche. Also auch da so ein bisschen kleinere Schwierigkeiten. So ein paar kleinere Entwicklungen können wir hier nochmal aufdröseln irgendwo. Was sagst du zur Darstellung von Imperium? Ist da Unstimmigkeit? Ist das irgendwie wir haben es ja gesehen, erstmal gab's ein kleines Rededuell mit Marcel Bartel und Axel Tischer, Alexander Wolf, dann im späteren Verlauf hilft dann eben Alexander Wolf auch da und lenkt ab. Was ist da die Entwicklung, die wir da sehen?
Ja, man erzählt so ein bisschen Geschichten. Wir wissen ja, das war ja das Match Killian Dane und Drake Maverick auf der anderen Seite gegen Imperium, Marcel Bartel und Fabian Eichner. Und da hat ein Alexander Wolf ja ein Killian Dane nicht weggemacht, wie es eigentlich ein Marcel Bartel wollte. Die haben ja eine Vergangenheit, das wissen wir. Sanity waren die beiden mal im Stable, Wolf und Killian Dane. Und darauf spielt man so ein bisschen an. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Hat man ja auch mit Timothy Thatcher oder Toothless Timmy, wie ihn Jumper in der Episode genannt hat, hat man ja auch so gemacht. Ich finde das gut, dass man das so erzählt. Aber letzten Endes glaube ich nicht und hoffe auch nicht, dass man hier einen Split macht, weil ein Alexander Wolf ja außerhalb von Imperium wird es sehr, sehr schwer haben. Obwohl ihn Backstage die Leute sehr, sehr mögen, obwohl er auch ein toller Wrestler ist, aber der wird es außerhalb von Imperium, glaube ich, allein im Roster schwer haben. Ich hoffe, dass man das einfach nur als Geschichte macht, um darauf nochmal die Fehde der beiden Teams nochmal ein bisschen weiterzuführen.
Ja, und vielleicht auch da mal schauen, ob dann Walter irgendwo nochmal zu sehen sein wird und sagt, hier, Leute, wir sind Imperium, kümmert euch hier um den Weg. Das ist der Weg, ich gebe den euch jetzt vor und dann gibt's vielleicht die Watschen oder sonst irgendwas. Er muss dann ja als Ringgeneral befehlen. Könnte ich mir auch vorstellen, weil er war jetzt ja zuletzt nicht zu sehen. Denke, dass er dann da irgendwann vielleicht ein Machtwort sprechen wird, damit Imperium komplett auf Kurs geht. Apropos Kurs, was sagst du eigentlich zu der Entwicklung, die der Legado del Fantasma hier hinlegt? Weil ich habe schon beim letzten Takeover ja so ein bisschen gemutmaßt, dass man eventuell die Titel, also hier Cruiserweight Championship und Tag Team Championship, auf den Legado legen könnte. Und jetzt hat man ja zumindest bei NXT, nicht unbedingt angedeutet, aber man hat es ja schon gezeigt, wo da der Weg hingehen könnte. Glaubst du, wir sehen hier demnächst die drei als Titelträger?
Naja, also ein Santos Escobar hat ja seinen Cruiserweight-Titel erst vor kurzem an Kushida verloren, der jetzt im leicht veränderten neuen Outfit auftritt und auch Open Challenges ausspricht. Und die Geschichte der beiden ist ja noch nicht vorbei. Das war ja sehr überraschend, der Titelwechsel. Das wird auf jeden Fall weitergehen. Und Joaquin Phoenix und Raul Mendoza sind aktuell auch sehr gut aufgebaut, haben jetzt MSK quasi in dem Six-Man-Tag-Team-Match auch nochmal am Ende besiegen können. Also ich glaube schon, dass die nächste Herausforderer werden. Und für mich wären die auch würdige Tag-Team-Champions. Allerdings jetzt die Titel gleich direkt bei beiden in der ersten größeren Verteidigung wechseln zu lassen, das weiß ich nicht, ob man das wirklich so machen wird. Interessante Fehde, Legado del Fantasma sowieso sehr gut dargestellt. Für mich immer ein Highlight in der Show, gerade Santos am Mikrofon und auch ein Joaquin Phoenix und vor allem auch ein Raul Mendoza sind total gewachsen an dessen Seite. Also ich finde die Stable super gut und freue mich, von den dreien noch mehr zu sehen. Ja, ich weiß es nicht, das ist ja dann immer auch so Fantasy-Booking, aber vielleicht stellt man ja noch eine Frau an die Seite, eine Mercedes Martinez, könnte ich mir da auch nochmal sehr gut vorstellen, dann wäre es auch ein richtiges Stable.
Der Shaggy hier mit den Stereotypen, ja, mal gucken, wie man das aufdröselt, also ich bin da komplett bei dir. Ich meine, die haben sich alle drei sehr gut entwickelt. Die Fäden machen irgendwo Sinn, auch dass sie natürlich dann nach dem Gold greifen werden. Ich meine, ansonsten wären wir ja bei Raw, wenn jemand die Titel haben wollte, oder? Dann würde man ja, genau, einfach weggehen.
Die haben auch einen coolen Look, also Legado. Ich meine, die haben und die haben was Einheitliches, aber trotzdem hat jeder seinen eigenen Stil, auch wenn sie nicht nur im Ring-Outfit, sondern auch in dem, wenn sie zu Interviews rauskommen, in den Anzügen. Das sieht schon richtig cool aus. Also ich mag die wirklich gerne, ich mag die Musik. Santos Escobar hat die Niederlage gegen Cameron Cross gar nicht wehgetan. Insgesamt der Titelverlust hat ihm jetzt auch nicht wehgetan. Also das ist auf jeden Fall jemand, den man dann auch, ich glaube, irgendwann im Main-Event-Picture bei NXT zumindest erstmal einsetzen wird. Für mich, ich habe es jetzt schon öfters gesagt, der bessere Andrade noch immer.
Ja, und für nächste Woche hat ja auch NXT einiges schon angekündigt. Das muss man ja auch gerade noch mal sagen. Du hast The Way angesprochen. Die treffen ja in der kommenden Woche auf Ember Moon und Shotzi Blackheart im Street Fight. Und da muss ich jetzt natürlich auch fragen, da ist ja auch der gute Dexter Lumis so ein bisschen ja jetzt mit in den Pot reingeworfen worden. Was machen wir denn mit dem?
Ja, der wird ja auch, glaube ich, auch entscheidend sein. Da baut man ja seit einigen Wochen die Geschichte mit Indi Hartwell auf, die heimlich in ihnen irgendwie verschossen ist. Und
die will doch jetzt nicht mehr, hallo?
Ja, jetzt will sie nicht mehr, weil ja jetzt auch Ember und Shotzi quasi Blumen möglicherweise bekommen haben von Dexter Lumis und noch andere Geschenke, was aber so nicht war. Das ist natürlich ein Trick von Johnny Gargano, der ja Lumis und Indi auseinanderbringen möchte, wenn sie denn zusammen gewesen sind. Geschnackselt haben sie, glaube ich, schon. Das hat man zumindest angedeutet. Aber jetzt mögen sie sich nicht mehr, also keine Ahnung, wie es da weitergeht. Es ist jetzt, also gerade Indi ist, wie ich es auch schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt habe, eine sehr, sehr schlechte, aber irgendwie auch witzige Schauspielerin und Austin Theory macht das ähnlich. Ich mag das, die Darstellung irgendwie total gerne und ich glaube aber nicht, dass wir hier den Titelwechsel sehen werden. Ember Moon und Shotzi haben erst die Titel bekommen, die werden sie auf jeden Fall noch weiter tragen. Es gibt ja noch ein paar Teams, die als mögliche Herausforderer in Frage kommen würden und ich glaube, darauf wird es eher hinauslaufen. The Way und Shotzi, Ember Moon, die Geschichte ist jetzt auch schon länger, allerdings glaube ich, dass sie jetzt auch mit dem Match möglicherweise beendet sein wird.
Schauen wir mal, ne? Es wird ein Streetfight werden. Wir bekommen auch nächste Woche noch ein False Count Anywhere Match zwischen Leon Ruff und Isaiah Swerve Scott. Außerdem Finn Balor ist zurück und dann in der Woche drauf sehen wir das NXT Women's Championship Match zwischen Raquel Gonzalez und Mercedes Martinez. Und was ja auch jetzt feststeht seit dieser Woche ist, dass Bronson Reed und Johnny Gargano nochmal aufeinandertreffen werden. Also man baut da schon auch so ein bisschen für die nächsten Wochen auf. Das passt so. Abschließend zu NXT, Shaggy, wie hat dir die Darstellung von Adam Cole im Sit-Down Interview gefallen?
Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also Adam Cole gefällt mir am Mic natürlich sehr und ich glaube, obwohl man es natürlich schade ist, dass man die Undisputed Era gesplittet hat, aber ihm tut das gut. Er kann jetzt, ist jetzt auf sich alleine gestellt. Die Geschichte mit Kyle O'Reilly geht noch weiter. Und Karrion Kross hat ja auch schon mal, gab es schon mal ein Face-Off mit Kyle O'Reilly. Also der wird auf jeden Fall auch im Main-Event-Picture mitspielen und Adam Cole gehört da auch auf jeden Fall auch hin. Ich hoffe, dass die Gerüchte nicht stimmen, dass er vielleicht irgendwann zu AEW gehen könnte, weil seine Lebensgefährtin ja auch vor Ort ist. Der würde dann natürlich super hinpassen als bester Freund, auch der Young Bucks, warten wir es mal ab. Ich glaube aber eher, die WWE wird den nicht ziehen lassen und baut ihn ja jetzt weiter auf. Und es wird irgendwann nochmal eine finale Konfrontation mit Kyle O'Reilly geben. Aber erstmal schauen wir mal, wie es in den nächsten Wochen mit Adam Cole weitergehen wird.
Ja, und nächste Woche ein spannendes Thema, weil wenn wir zu AEW rüberschauen, da steht ja in der kommenden Woche Blood and Guts an. Also nicht nur das große Blood and Guts Match zwischen Pinnacle und Inner Circle. Ich muss mich immer noch an den Namen Pinnacle gewöhnen, das ist irgendwie schwierig auszusprechen. Sondern es ist ja wieder auch eine Special-Ausgabe. Ne? Also es wird eine große Nummer werden, die wir hier bekommen. Shaggy, jetzt in dieser Woche ist das Rating ein bisschen runtergegangen. Also man ist unter die Millionen gerutscht auf 889.000 Zuschauer. Man ist aber auch Head-to-Head mit dem Präsidenten höchstpersönlich gegangen. Glaubst du, dass die Quote oder die Zuschauerzahl nächste Woche wieder reboundet bei dieser Special-Ausgabe?
Also wenn wir nicht die 1-2 nächste Woche erreichen oder zumindest die 1-1 in Richtung 1-2, dann war es eine Enttäuschung, weil das ist ja wirklich die größt aufgebauteste Show seit vielen Monaten, Wochenshow. Da muss man auf jeden Fall, wenn man langfristig denken will, die Zahl von der Vorwoche zumindest erreichen. Das sollte man schon tun. Hier hatte man mit dem Präsidenten, wie du es gesagt hast, natürlich harte Konkurrenz. Das hat sicherlich ein paar Zuschauer gekostet. Letzten Endes werden wir nächste Woche sehen, ob man es schafft, weil wenn das nicht so ist, dann ist, glaube ich, der Höhenflug von AEW erstmal für einige kurze Zeit vorbei, zumindest was die Quoten angeht.
Es wäre schon bitter, sag ich ganz ehrlich, das wäre schon bitter, wenn man jetzt quasi wieder in die alten Quotengefilde abrutschen würde, so nach 2 Wochen auf Wolke Nummer 7, Wolke Nummer 9, was auch immer. Das wäre schon traurig, aber ich glaube, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, dass das mit der Präsidentschaftsansprache da zu tun gehabt hat und dass man jetzt hier eben, ja, man sieht es ja auch in den Quoten, die waren trotzdem noch top positioniert bei den Fernsehsendungen innerhalb dieses Time-Slots. Das wird, glaube ich, schon werden. Und wenn wir jetzt mal schauen, Shaggy, also Pinnacle gegen Inner Circle, das Rededuell, was wir jetzt diese Woche gesehen haben, boy oh boy, ich hatte da mehr als einmal Gänsehaut, also richtig stark aufgebautes Match, was wir dann haben. Und auch wenig überraschend, dass Pinnacle als das böse, böse Heel-Stable mal wieder den Vorteil hat. Das ist ja gute Wargames-Tradition eigentlich.
Ja, das muss auch so sein. Alles andere fände ich schon komisch, wenn das anders gewesen wäre. Man muss die Heels auf jeden Fall den Heels immer den Vorrang geben. Sonst wirkt das Match auch irgendwie immer ganz komisch. Aber na klar, ist es auch absehbar. Man weiß, dass es so ist. Und irgendwann wird es anders sein. Man hat es ja auch schon mal einmal anders gehabt, wenn man zweimal Wargames an einem Abend veranstaltet hat. Aber trotzdem, das ist ja auch, die Wargames ist ja wirklich die abgeschwächte Version der alten Wargames. Ich glaube, dass man mit Blood and Guts wirklich, wir werden Blut sehen, wir werden den zuhenden Käfig sehen, wir werden auf jeden Fall ein hartes Match sehen, kein Pin. Das ist eine gut aufgebaute Fehde. Es hieß ja auch lange, dass es möglicherweise eine One-Match-Show sein wird. Ja. Dem ist jetzt aber nicht mehr so. Da hat man jetzt einige Matches noch drauf gemacht, was ich gut finde. Also 2 Stunden wirklich dieses Match wäre deutlich zu lang gewesen. Klar, mit Segmenten vielleicht dann ein bisschen weniger, keine Ahnung, dann vielleicht 70, 80 Minuten, wenn man die Werbung abzieht. Aber das wäre auch trotzdem zu lang gewesen. Ich finde es gut, dass man da jetzt noch mehr drauf baut. Aber das ist natürlich der Main Event und der ist schon sehr gut aufgebaut und wird auf jeden Fall, da bin ich sicher, überzeugen. Also alles andere wäre, auch das wäre eine Enttäuschung, wenn man wirklich was groß aufbaut und es dann so enden würde, das wäre nicht gut. Und das hat man ja schon mal leider mit der großen Explosion gemacht. Das darf man sich nicht nochmal erlauben.
Das stimmt auf jeden Fall. Sammy Guevara wird ja hier auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen irgendwo, weil er hat ja gesagt, hier, dann fangt ihr doch an. Also er hat eindeutig klar gemacht, dass der Kampfeswille da ist. Wer glaubst du, gewinnt denn hier das Ding? Um mal so ein bisschen eine kleine Vorschau auf Blood and Guts zu machen.
Ach, das weiß ich nicht. So, es ist ja schwierig, auch dieses Denken dann so ein bisschen, so, die sollen, die müssen gewinnen. Letzten Endes wird es schon so sein, dass es eigentlich glaube, ich glaube, Pinnacle wird gewinnen. Einfach, die brauchen, glaube ich, den Sieg, um sich jetzt zu festigen. Und weil die neue Stable sind. Aber wenn man es gut erzählt, kann man auch den Inner Circle gewinnen lassen. Also das ist mir letzten Endes tatsächlich egal, wer gewinnt.
Ich glaube, dass eben Sammy Guevara hier eine Rolle einnehmen wird und dass er am Ende verlieren wird und in einer Pfütze seines eigenen Bluts irgendwie dann ohnmächtig wird, einschlafen wird, was auch immer und auf jeden Fall nicht mehr dagegen halten kann. Das ist so mein Tipp, deswegen tippe ich mich auch auf Pinnacle. Die brauchen das, die müssen sich jetzt positionieren. Inner Circle, dem schadet die Niederlage nicht so wirklich. Eine andere Gruppierung,
die... Was ich auch ganz kurz, kurz dazu noch sagen möchte, weil es gab ja diese Face-Off, was mir immer dann wieder auffällt, wie gut einige am Mikrofon sind und wie gut sich einige auch entwickelt haben. Also wir wissen es von einem Dax Harwood, dass der, glaube ich, der bessere am Mikrofon seines Teams ist, aber ich finde, gerade Santana hat sich in den letzten Wochen am Mikrofon hervorgetan. Auch. Ich finde, das ist auch ein guter Mic-Worker geworden und vielleicht sehen wir von dem ja auch mal in anderer Richtung ein bisschen mehr. Der ist super gut und kann Sammy Guevara, MJF und Chris Jericho, von denen wissen wir es ja, dass die gut am Mic sind, aber so gerade die beiden, also gut, Dax Harwood wusste man im Grunde auch, aber Santana hat sich wirklich hervorgetan. Den wollte ich gerne nochmal erwähnen.
Ja. Da stimme ich dir komplett zu. Das war auch eine sehr hinterlistige, hinterfotzige Promo, die er hier gehalten hat. Aber hat er auf jeden Fall die richtigen Knöpfe gedrückt irgendwie. Ich wollte gerade überleiten hier zur nächsten Fraktion, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, nämlich der Factory. Und wir haben Cody Rhodes gesehen, der zurückgekehrt ist bei der aktuellen Episode von AEW Dynamite. Und jetzt bekommen wir nächste Woche schon die Konfrontation Cody Rhodes gegen QT Marshall. Erstmal, wie gefällt dir QT Marshall als Anführer der Gruppierung? Und ja, kommt Cody zurück und macht einfach seine, ja, die Abtrünnigen, macht er die platt als König?
Ja, also QT Marshall hat ja den Stempel auf der Stirn maximal mit Kader. Und ich finde, er macht sich gut, aber er ist tatsächlich eigentlich eher ein Mid-Kader, wenn überhaupt. Aber ich finde, ich mag das Stable in irgendeiner Art und Weise. Ein Agogo, habe ich ja schon mal gesagt, erachte ich als wirklich auch kommenden Star. Aus dem kann man eine ganze Menge machen. Und Nick Comerato, der übrigens bei Facebook, irgendwie Facebook sagte mir, der sieht so aus wie ich, warum auch immer. Fand ich sehr witzig. ich mag das Stable, aber letzten Endes ist es trotz allem jetzt auch etwas, was jetzt nur für diese Story entwickelt worden ist, um nochmal Cody eine neue Story zu geben, um der Nightmare Family, der Factory entgegenzustellen. Ich finde das eigentlich ganz nett und ich freue mich auf Cody gegen QT Marshall. Ich meine, Cody ist ja aus dem Lex Express ausgestiegen und hat auch oben dann nochmal den Finger vor Leglock gezeigt. Ich fand die Geschichte auch gut. Kann man auf jeden Fall so machen und ich habe Bock auf das Match der beiden. Ja, also da hat man auch vieles richtig gemacht.
Ich bin positiv überrascht von QT Marshall, muss ich hier gestehen. Ich finde, dass man natürlich in der Vorgeschichte war ja eher einfach so die graue Maus im Hintergrund irgendwo. Hat für mich nie gut funktioniert. Jetzt hier zeigt er zumindest ein bisschen Personality, die Leute, die dabei sind. Du hast gerade Camarato und Ogogo angesprochen. Die machen sich auch gut, Aaron Solo genauso. Also es ist bis jetzt alles solide Midcard, sage ich mal. Besser, als ich erwartet habe. Ich habe nicht gedacht, dass QT Marshall das so gut tragen kann. Das ist schon in Ordnung. Aber es ist eben dann doch noch eine deutliche Stufe unter Cody Rhodes. Das muss ich ja auch in aller Deutlichkeit so sagen. Aber es ist eben auch eine Möglichkeit, um die neuen Leute hier entsprechend zu positionieren, um denen eine Chance zu geben, auch mit einem Cody Rhodes zu arbeiten. Entsprechend kann ich damit auch ganz gut leben. Und es ist auch ein Match, auf das ich mich freue. Genauso wie auf das Four-Way-Tag-Team-Match, was wir da haben. Da treten ja SoCal Uncensored, Jurassic Express, Varsity Blondes und The Acclaimed gegeneinander an. Und es geht um die Number One Contendership. Um die Titel der Young Bucks, dann für ein Match die Woche drauf. SCU hat ja bereits die Young Bucks hier, ich sag's mal, angepöbelt. Wir haben gesagt, sinngemäß hier, wir wart unsere besten Freunde, wir erkennen euch nicht mehr, was ist hier los? Und es schwebt hier immer noch diese Geschichte über dem Ganzen, dass wenn SCU verliert, dann müssen die sich splitten, Shaggy. Ist das jetzt der Weg, den man geht, dass die Young Bucks, die jetzt als Heels ja wirklich, ich sag mal, aufblühen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ist das der Weg, den man jetzt hier geht, um quasi noch ein weiteres Bauernopfer für die Young Bucks zu kreieren mit Christopher Daniels und Frankie Kazarian?
Ah, vielleicht ein bisschen mehr als ein Bauernopfer sind SCU ja dann schon. Also man hat das ja nicht mehr so präsentiert. Das kann man, glaube ich, auch so ausdrücken, diese Geschichte des angedeuteten oder möglichen Splits nach einer Niederlage. Aber das stand immer noch im Raum, das ist richtig. Und SCU waren sie nicht die ersten Tag-Team-Champions?
Yes,
zumindest ganz genau. Und die sind auf jeden Fall eher in der Ferne liefen in den letzten Monaten gewesen. Aber klar haben die einen Namen und ein Match mit den Young Bucks ist natürlich toll. Und auch mit dieser Story, das würde auf jeden Fall den Heel-Charakter der Young Bucks, dem würde das nochmal gut tun. Mir gefallen sie nicht so richtig als Heels, aber das liegt auch ein bisschen an den mir nicht so cool passenden Outfits, wie ich finde. Aber egal, das ist ein anderes Thema und auch an
schöne Grüße an Seth Rollins an der Stelle. Also der hat ja auch schon sich super lustig gemacht, dass seine Jacke es wenigstens geschafft hat, diese verbotene Tür zu öffnen.
Ja, wenigstens das auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass SCU am Ende hier siegreich hervorgehen müssen aus dem Four-Way. Klar hat man da mit Jurassic Express, dann hast du die Varsity Blondes und auch die Acclaimed, die jetzt endlich wieder zusammen antreten, nachdem Anthony bei uns von seiner Verletzung ja zurück ist, der übrigens sich vor kurzem geoutet hat. Also einer der wenigen Wrestler, der offen jetzt auch zu seiner Homosexualität steht. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Da macht AEW vieles richtig. Aber hier am Ende trotzdem SCU, die werden auf jeden Fall gegen die Young Bucks antreten und am Ende dann sich splitten müssen. Das ist eine Geschichte, die ich so kommen sehe, aber ich glaube, die werden wir alle auch kommen sehen und die wird auch so passieren.
Ja. Wir bekommen auch noch Kenny Omega und Nakazawa gegen John Moxley und Eddie Kingston. Das ist so die Sache, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und das hat auch innerhalb der aktuellen Ausgabe für mich überhaupt nicht zusammengepasst, dass wir jetzt da dieses Match bekommen. Gefällt mir gar nicht und interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Wie hast du das hier gesehen?
Oh, ich sehe das ein bisschen anders, weil man hat ja mit Brandon Cutler und Nakazawa auch Leute, die immer noch im engeren Kreis sind und von denen man ja auch weiß, dass sie eigentlich nicht auf einer Welle mit den anderen schwimmen, die hier mit Kenny Omega herumlaufen. Also, aber trotzdem sind sie ja auch Teil dieser Gruppe in irgendeiner Art und Weise. Man kennt die alte Freundschaft und man weiß, dass Kenny Omega, der hat früher Michael Nakazawa ja öfters auch schon mal beschützt und so. Und hier wirft er den anderen jetzt auch zum Fraß vor. So wird es auch sein. Also das wird auch, da nutzt man die Geschichte, um den Heel-Charakter Kenny Omega noch weiter zu etablieren, glaube ich. Also Nakazawa ist natürlich nicht auf einer Augenhöhe mit auch seinen Gegnern. Und ich finde das schon ganz gut.
Ja, und wir bekommen noch Britt Baker in Action irgendwie, also das ist auch noch.
Auch langfristiges Booking. Jetzt endlich ist sie, die hat ja lange, viele Monate sich aufgeregt über das Ranking und hat gesagt, dass sie eigentlich das Face der Damen ist. Und jetzt ist sie tatsächlich oben auf der Rankingliste und das wird auch noch so schön erzählt. Ich finde, das macht man auch super gut und richtig. Und ich bin heiß auf den Titelwechsel, den wird es geben bei den Damen.
Es wird Zeit, so ein bisschen. So fühlt sich's an, als ob jetzt der Zeitpunkt ist da, dass Britt Baker eigentlich den Titel holen müsste. Und dann, wer weiß, vielleicht nimmt man noch mal die Fehde mit Thunder Rosa irgendwann auf oder sonst irgendwas. Also gibt ja genug Möglichkeiten. Auf jeden Fall werden wir die auch noch in Aktion sehen. Und ja, Blood and Guts, ich freue mich enorm drauf, muss ich sagen. Also es ist wieder ein gut aufgebautes Special, was wir dann hier von AEW Dynamite geboten bekommen, mit dem großen Käfig-Match als Headliner und dann eben auch vielen anderen spannenden Geschichten, die man hier über die letzten Wochen und Monate aufgebaut hat. Bin ich heiß drauf, Shaggy?
Bin ich auch heiß drauf. Weniger heiß bin ich auf die Fehde Darby Allin und Sting auf der einen Seite, Ethan Page und Scorpio Sky. In Ethan Page, ich glaube, die Hörer, die das Magazin jetzt schon länger hören, die wissen, dass wir auch, ja, Ethan Page bei Impact auch immer, ja, sehr unterstützt haben und sehr bejubelt haben und sehr viel in dem gesehen haben. Aber der ist für mich bei AEW noch nicht angekommen. Und Scorpio Sky, den mögen wir auch, aber so richtig weiß ich noch nicht, warum die das machen. Das wird mir zu wenig erklärt. Und was ein Lance Archer da auch noch in der Story soll, das finde ich schon, das hat man schon besser erklärt mittlerweile. Aber Ethan Page und Scorpio Sky, die müssten mir erst noch mal zeigen, dass sie da hingehören und warum sie das überhaupt machen.
Ja, das sehe ich auch momentan als absoluten Schwachpunkt an, irgendwo in der übrigen Fädenlandschaft von AEW. Ich werde auch da nicht warm mit den beiden und auch mit deren Motiven irgendwo. Hast du richtig gesagt, man hat es nicht ausreichend erklärt. Was wir jetzt aber machen können, Shaggy, ist natürlich, eigentlich müssen wir jetzt gleich einen Sprung in aus aller Welt hier wagen, aber da ist natürlich auch ein Kenny Omega ganz, ganz präsent mit dabei. Aber wir machen es jetzt trotzdem mal, würde ich sagen, einmal rüber zu aus aller Welt. Ja, Shaggy, weil ich habe schon angedeutet, Kenny Omega ist ja der Belt Collector. Der macht ja einen auf Austin Aries oder Ultimo Dragon oder wie auch immer und sammelt hier die Titel ein, weil er konnte sich ja bei Impact Rebellion den Impact Title und dann auch den TNA-Gürtel hier von Rich Swann holen. Und der trägt jetzt AEW-Gold, er trägt Impact-Gold, er trägt AAA-Gold. Also Kenny Omega ganz oben mit dabei. Und grundsätzlich muss ich mal sagen, Rebellion war echt eine coole Show. Also mal hier so als übergeordnetes Fazit. Das hat mir richtig gut gefallen. Was sagst du jetzt zu der Entwicklung, dass Kenny Omega hier reich behangen ist?
War ja auch so zu erwarten. Also das ist ja genau das, was wir auch gesagt haben. Und das ist auch der einzig logische Schritt. Es ist auch ja nicht so gewesen, dass Rich Swann, obwohl das Match super war und auch auf einer Augenhöhe war, dass sie trotzdem nicht auf dem gleichen Level agieren insgesamt, was das Ansehen angeht. Ich möchte ganz kurz nochmal was sagen, was du gerade gesagt hast, dann gehe ich darauf weiter. Weißt du, was ich im Februar 20, glaube ich, das letzte Mal gemacht habe? An Austin Aries denken. So, ich glaube, bis du den eben Namen gerade erwähnt hast, habe ich, glaube ich, nicht mehr an den gedacht, schon so ewig lange. Den
gibt's. Ich habe es tatsächlich mal gegoogelt, wer alles Belt Collector gewesen ist. Und da ist, wenn du Belt Collector eingibst, kommt ganz viel Austin Aries.
Hast du dann auch nach dem Bild gegoogelt, wer nochmal Austin Aries war?
Ich bin direkt auf seine Twitter-Seite geführt worden, bin natürlich geblockt, weil Austin Aries einfach jeden blockt. Nein, ich bin nicht geblockt.
Okay, du bist nicht geblockt.
Ich bin nicht
geblockt. Du bist geblockt. Der Einzige, der nicht geblockt ist.
Hey, ich antworte ihm einfach nicht. Ich ignoriere seine Kommentare einfach.
So macht man das tatsächlich. Genau. Ansonsten Kenny Omega.
Du kannst mich nicht blocken, Austin Aries. Ich block dich.
Ja, also ihr Kleinen habt ja immer eure Meinungsverschiedenheit. Jedenfalls ist das natürlich ein würdiger Champion. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Der wird ja auch weiterhin bei Impact dann noch vertreten sein. Natürlich nicht jede Woche, das ist auch klar. Aber ich finde, dass das man schön gemacht hat. Bei seinem Mega-Championship-Titel hat er ja auch noch. Und natürlich auch den World-Title von AEW, den trägt er mit sich. Und mal schauen, was noch für Titel kommen werden. Ich glaube, da müssen noch ein, zwei dazu, um ihn dann wirklich als Belt-Collector nochmal etablieren zu können. Aber ich finde das gut. Schönes Match auch und schönes Ende. Und ja, ich mag Kenny Omega auch bei Impact. Das finde ich richtig gut, wie man das macht.
Man hat ja bereits damit gespielt, dass Kenny Omega, ob der jetzt jede Woche da ist und so weiter und so fort, das war jetzt ja ein großer Aufhänger der aktuellen Impact-Episode, wo er dann ja, also da hat sich ja Scott D'Amore in den Ring gestellt und hat gesagt, hier, er wird seinen Titel hier verteidigen und wenn er bis heute Abend, bis zum Ende der Show hier nicht erscheint, dann werden wir ihm den Gürtel wieder wegnehmen und dann hat er natürlich genau im Main-Event eingegriffen zwischen Sami Callihan und Eddie Edwards. Und man baut damit jetzt schon so ein bisschen diesen Charakter auf. Und der nächste Event ist ja Under Siege. Und da wird es ja zu einem Six-Man-Tag-Team-Match kommen. Kenny Omega und die Good Brothers gegen Eddie Edwards und Finn Juice. Außerdem gibt's da ein Six-Way um den Number-One-Contender-Ship auf den Impact Unified World Championship. Da sind unter anderem Chris Bay, Matt Cardona und Sami Callihan offensichtlich auch schon qualifiziert, weil da gab es ja eben diese Qualifikationsmatches innerhalb der Impact-Ausgabe. Bei Sami Callihan, das ist jetzt von der offiziellen Website, wundert es mich ein bisschen, weil eigentlich war der Main-Event ein No-Contest und irgendwie ist er trotzdem da drin. Vielleicht ist es auch ein Fehler, wir nehmen den Podcast hier früh morgens auf, also vielleicht tut sich da in den nächsten Tagen noch ein bisschen was. Ansonsten, Shaggy, haben wir bei Rebellion auch noch zum einen einen Titelwechsel gesehen. Josh Alexander, der ehemalige Tag-Team-Partner von Ethan Page, hat sich X-Division Gold umschnallen können. Und ja, ich muss sagen, Josh Alexander gefällt mir richtig gut.
Ja, mir gefällt seine Darstellung auch richtig, richtig gut. Wir haben ja auch immer gesagt, der stand so ein bisschen im Schatten von Ethan Page. Also Ethan Page, jedenfalls Josh Alexander, ist nicht der magische Ende des Tag Teams, hat er gezeigt. Der präsentiert sich richtig gut und ich habe mich sehr gefreut, ihn dem X-Division-Title zu sehen. Gefällt mir gut und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Frischer Wind in der X-Division auf jeden Fall.
Ja, also da hat man auf jeden Fall was mit ihm vor. Hat ja dann auch gleich bei der aktuellen Episode von Impact Wrestling seinen Titel verteidigt gegen Ace Austin. Da muss man natürlich fragen, so muss Ace Austin jetzt so zweimal, ne, dreimal die Niederlage einstecken? Das kann man jetzt mal so dahingestellt lassen.
Der ist noch jung. Aus dem wird auf jeden Fall was Großes. Ich glaube, da sind wir uns beide einig.
Ich mache mir da auch keine Sorgen drum. Aber ist natürlich für die aktuelle Entwicklung so ein bisschen, okay, jetzt hat er dann eben nochmal verloren. Braucht man das? Weiß ich nicht. Aber insgesamt dann lieber erstmal Josh Alexander als Champion pushen und ihn da wirklich stärken, weil ich glaube, das ist auch erstmal was Wichtiges, weil ihm natürlich auch noch so ein bisschen diese Last des Tag-Team-Wrestlers irgendwo anhaftet, dieser Ruf quasi. Und das, glaube ich, ist dann schon mal der Hintergedanke dabei. Ansonsten haben wir gesehen, dass Finn Juice ihren Titel verteidigt haben, genauso wie auch Deonna Purrazzo. Wir haben Taylor White gesehen, die ihr Comeback gefeiert hat und dann auch bei der aktuellen Episode gegen Kimberly ihr Redebüt, ihr Comeback-Debüt wiedergegeben hat. Und
vielleicht ja, nach über 10 Jahren, du musst ja auch mal bedenken, genau. Taylor White, die war ja das eines der Aushängeschilder von der alten TNA-Zeit bei den Damen, kurze Zeit, ja, auf die hat man sehr, sehr viel gesetzt, dann hat sie ihre Wrestling-Karriere beendet, das war 2011 und jetzt ist sie zurück, also schon interessant.
Ja, schon coole Sache auf jeden Fall. Und sie hat auch echt da ein gutes Match jetzt abgeliefert. Und außerdem haben sich noch Jordynne Grace und Rachel Ellering die Tag-Team-Belts geholt. Das freut mich auch, weil ich Rachel Ellering ganz gern mag und Jordynne Grace sowieso. Aber wir haben auch noch einen sehr prominenten Debütanten natürlich hier gesehen bei Rebellion, Shaggy. Er hört auf den Namen W. Morrissey, ist aber vielen wahrscheinlich besser bekannt als Big Cass.
Er hört eigentlich auf den Namen William Morrissey, das ist ja sein richtiger Name, aber W. Morrissey, das ist jetzt sein neuer Wrestling-Name. Was? Sein Gangstername. Sein Gangstername. Und wir haben ja auch oft Big Cass kritisiert, zu Recht auch. Und der hatte aber auch seine persönlichen Probleme, seine gesundheitlichen Probleme. Und er hat daran gearbeitet, unter anderem auch mit einem Diamond Dallas Page, wenn die Gerüchte stimmen. Und ist in der körperlichen Verfassung, die man echt, also der war ja vor einem Jahr etwa auch schon mal so und dann ist es ja auch nicht nur im Kopf ein bisschen abgegangen, sondern auch im Bauch, aber mittlerweile ist er tatsächlich wieder in einer super Verfassung. Eigentlich muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen gefreut, also ich war ein bisschen gehuckt, weil der hat schon was, allerdings wenn er die Probleme weiterhin mit sich trägt, dann wird nichts aus ihm, aber wenn er die hinter sich gelassen haben sollte, dann kann noch mal was aus ihm werden und wenn er sich wirklich gut entwickelt und im Ring auch sich verbessert hat und auch wirklich hier überzeugen wird bei Impact, kann ich mir irgendwann eine Rückkehr von ihm auch bei der WWE vorstellen. Ich hoffe aber, er lässt seinen ehemaligen Tag-Team-Partner irgendwo da, wo er jetzt ist.
Genau, da, wo der Pfeffer wächst. Er sieht top aus, muss man ganz klar sagen. Also man sieht ihm auf jeden Fall an, dass er keine leichten Jahre hinter sich hat. Also er ist merklich im Gesicht gealtert. Ich habe von einigen gelesen, die gesagt haben, sieht aus wie Edge.
Naja, komm, Edge sieht nochmal 40 Jahre, 50 Jahre älter aus.
Das stimmt. Aber so ja, man sieht auf jeden Fall, dass er da keine leichte Zeit gehabt hat. Aber körperlich ist er in absoluter Topform. Ich finde es auch, ich finde ihn einfach sehr beeindruckend. Er kämpft auch jetzt sehr fokussiert wie ein Big Man und mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Jetzt auch in dem Squash-Match, was wir dann bei Impact gesehen haben. Das ist schon gut und er hat sich auch erklärt, ne, dass er hat gesagt, da im Backstage-Bereich gibt es viele böse Männer, die tun aber so, als wären sie die Guten. ich mache das nicht und das heißt so viel wie, er ist einfach nur der böse Mann. Finde ich top. Also ich bin da echt gespannt drauf, welche Entwicklung er nimmt. Für den Augenblick finde ich ihn eine absolute Bereicherung für Impact. Das muss ich mal ganz klar hier so sagen. Der präsentiert sich toll, der hat einen starken Look, sieht mega beeindruckend aus und ist eben ein Big Man, vor dem man sich wirklich fürchten muss. Finde ich gut und genauso auch die Entwicklung rund um Kenny Omega, das finde ich auch alles spannend und Shaggy, auch die Kooperation geht ja weiter, weil es ist ja schon, El Phantasmo ist angekündigt worden, also ein New Japan Wrestler hier für Impact. Auch nicht schlecht, oder?
Ja, auch nicht schlecht. Auch jemand, der bei New Japan ja auch relativ erfolgreich ist aktuell. Also ich finde, da schön, dass da auch die Kooperation weitergeht und New Japan, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ja nicht nur weiterhin mit Impact kooperiert, aber das ist was für später.
Genau, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine spannende Ankündigung auch gewesen in meinen Augen. El Phantasmo ist ein sehr guter Highflyer. Manchmal ein bisschen overacting, bei Wrestle Kingdom, glaube ich, so ein bisschen angesprochen. Aber New Japan ja auch momentan veranstalten immer noch, mussten aber auch aufgrund der aktuellen Corona-Situation auch Shows in Tokio absagen. Shaggy, auch das nicht so schön. Zugleich aber gibt's einen ersten neuen New Japan Pro Wrestling Strong Openweight Champion in Form von Tom Lawler.
Ja, also die Shows in Tokio, das war klar, dass man die absagen muss. Tokio sieht es momentan aufgrund des Coronavirus überhaupt nicht gut aus. Andere Shows außerhalb von Tokio kann man ja noch durchführen, aber in Tokio sollte das aktuell nicht passieren. Ich glaube, da muss man insgesamt wieder ein bisschen zurückrudern, aber gut, das ist die heutige Zeit. Tom Lawler als der Filthy Tom Lawler als erster New Japan Strong Openweight Champion im Finale gegen Brody King gewonnen. Das ist jemand, den ich wirklich sehr mag, muss ich sagen. Tom Lawler, also gerade für die MLW verfolgen, ist er ja einer der Eckpfeiler. Und der ehemalige UFCler ist wirklich jemand, der im Wrestling-Business angekommen ist und mich überzeugt. Ich mag den sehr, sehr gerne und ich sehe den auch gerne. Und ich finde, das ist ein super guter, auch Heel-Charakter, der eigentlich richtig gut auch funktioniert, wenn man ihn so richtig als Heel einsetzt. Ich mag den gerne und freue mich über seinen Titelgewinn.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Mann und das ist auf jeden Fall was, was sich da getan hat. Und an der Stelle würde ich sagen, Shaggy, springen wir rüber zu Wrestling in Deutschland. Und da läuft ja bei WXW immer noch We Love Wrestling auf WXW Now. Wir sind inzwischen bei Nummer 9 angekommen. Jetzt heute Abend, wenn der Podcast hier erscheint, kommt die Nummer 10 raus. Und beziehungsweise am 1. Mai kommt die Nummer 10 raus. Ja, Shaggy. Entwicklung ist auf jeden Fall auch da zu sehen. Was ich ganz spannend finde, ist ja, dass die Gruppierung um Bobby Ganz, um Norman Harras und die Bastards, dass die gefallen ist, die Bastards haben sich getrennt, die gehen jetzt andere Wege und zugleich haben wir dann auch gesehen, dass Maggot sich Baby Allison und Vincent Heisenberg an die Seite geholt hat und sich hier mit Aile Blanc angelegt haben und seine Maske gemobst haben. Also was sagst du dazu erstmal, dass die Bastards getrennt sind?
Ja, das war ja eine Ankündigung, die über Social Media ging. Das hat man dann auch wieder auf die WXW geschoben. Aber es war tatsächlich eine Entscheidung auch der Bastards selber. Weil ich glaube, klar, es gibt jetzt nicht wirklich eine richtig gute Tag-Team-Division. Einfach kann es im Moment auch einfach nicht geben. Und ich glaube, dass man auch in der Einzeldivision da ja auch einige Gesichter braucht. Und ich kann mir vorstellen, dass Uhura und aber auch ein Maggot im Einzelbereich auch da durchstarten könnten. Beides tolle Wrestler. Ich freue mich drauf. Und jetzt Maggot eine eigene Gruppierung quasi zu geben. Heisenberg als, das ist ja so eine Art Bodyguard auch so ein bisschen. Der hat ja wirklich auch den Look eines Bodyguards. Ich finde, das macht man ganz gut. Also ich finde das eine gute Entscheidung.
Ich finde es spannend auf jeden Fall. Sind nicht Maggot und Baby Allison auch im echten Leben zusammen?
Die sind auch meines Wissens im echten Leben ein Paar, das stimmt. Ja,
ich meine ich doch so. Und ich habe gerade gesagt, samstags, stimmt natürlich nicht. Der Slam in den Mai, der kommt schon am Freitag. Also sprich, wenn ihr den Podcast jetzt hört, könnt ihr gleich abends dann 20 Uhr auf WXW Now den Slam in den Mai sehen.
Aktuell übrigens wird wieder getaped, meines Wissens. Genau. Klar, aber ohne Statisten, die sind jetzt leider aufgrund des neuen Infektionsschutzgesetz ist nicht erlaubt, aber man tapet wieder und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde auch, um jetzt mal jemanden hervorzuheben, dass gerade Marius Al-Ani, der jetzt der neue Unified Champion ist, in den letzten Wochen relativ gute Interviews zeigt. Das habe ich von ihm nicht erwartet. Gerade das neueste Interview, da gibt es ein Sit-Down-Interview mit Bischof. Ich finde, das macht er richtig gut.
Ja, also platziert sich da eindeutig und er hat sich ja schon in den vergangenen Jahren gut dargestellt. Das muss man ganz klar sagen, gut entwickelt vor allem auch. Das trägt er jetzt hier und ich will auch, dass er das gut macht. Er trifft ja dann auch beim Slam in den Mai auf Bobby Ganz um die WXW World Wrestling Championship, Unified übrigens, World Wrestling Championship.
Ganz liebe Grüße an den Christian Bischoff, einer meiner längsten und engsten Freunde hier im Wrestling. Tatsächlich, den kenne ich schon ewig. Wir haben zusammen damals schon Fantasy-Wrestling betrieben. Also den mag ich echt gerne. Ganz liebe Grüße.
Ja, auf jeden Fall WXW-Tape weiter. Das ist auch sehr lobenswert und lohnenswert. Also wenn ihr da reinschauen möchtet, WXW Now oder dann natürlich auch mit zeitlicher Verzögerung auf dem WWE-Network zu sehen. Und Shaggy, damit würde ich sagen, kommen wir zur Schnellfeuerrunde.
Schieß los.
Ja, starten wir doch ganz kurz noch mal mit einem Mini-Blick auf die Geschäftszahlen von WWE. Da gab es ja die Q1-Earnings, also die Resultate aus dem ersten Quartal. Und da kann man einfach sagen, insgesamt deutlich niedrige Einnahmen, aber trotzdem mehr Gewinne.
Ja, weniger Kosten, dadurch mehr Gewinne. Das ist so unterm Schnitt das, was man dazu sagen kann. Und da haben ja jetzt nicht mal die aktuellen Entlassungen arg eingespielt. Also das muss man auch nochmal dazu sagen. Die machen ja dadurch nochmal weniger Sinn. Das haben wir vor einem Jahr und haben uns schon darüber aufgeregt. Können wir jetzt gerne auch wieder tun.
Nee, habe ich gerade keine Lust drauf.
Okay.
Das ist so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier irgendwo, so fühlt sich's an. Was ich ganz spannend fand, war der Conference Call, wo dann auch nochmal bestätigt worden ist, dass man auch in Zukunft versuchen möchte, so Deals wie mit Peacock auch in anderen Märkten irgendwo zu etablieren, sprich, dass man die Bildrechte verkauft. Also Shaggy, das sieht ganz danach aus, als wollte WWE hier viel stärker in die Vermarktung der Bildrechte einsteigen, als das bisher der Fall gewesen ist.
Ja, ist ja auch total sinnvoll, weil da liegt das Geld und damit macht man auch das Geld und für alles andere wäre doof. Also man sollte sich, muss sich jetzt nicht exklusiv auch irgendwie binden und man hat ja verschiedene Formate. Es gibt, wird jetzt nicht über eine Anime-Serie auch diskutiert. Also ja. Sachen, die man dann aber auch woanders hin verkaufen könnte.
Kooperation mit Crunchyroll war das, wenn ich
mich nicht. Ja, genau, Crunchyroll und finde ich gut.
Muss man so machen. Also WWE verdient eben damit ihr Geld, das alles nur für sich zu machen. Das hat man zeitlang probiert, das stagnierte aber und entsprechend ist dieser Weg der eindeutig rentablere und aus geschäftlicher Sicht macht es absolut Sinn. Ob es so kundenfreundlich ist, ist dann wiederum auch die andere Geschichte. Wir haben noch so ein paar andere Anekdoten hier, so ein bisschen Backstage. Jason Jordan hat einen neuen Job bei WWE, Shaggy. Also da gab's auch jetzt jede Menge Umstrukturierungen in den vergangenen Wochen und Jason Jordan, auch jemand wie Adam Pearce, die sind in der Hierarchie aufgestiegen, genauso wie auch einen John Cone zum Beispiel.
Ja, die haben jetzt neue Jobs, wir haben mehr zu sagen letztendlich. Es lag ja auch ein bisschen was an einigen Entlassungen oder einer größeren Entlassung, was gerade über den offiziellen angeht. Das war ja dieser Herr, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Genau. Der dafür verantwortlich gemacht wird, so will ich es mal sagen, einigen vor allem Wrestlerinnen, die ihre Habseligkeiten im Müllsack zugeschickt zu haben.
Mickie James namentlich vor allem, die ist ja auch bei Twitter sehr laut
moniert. Genau, sie hat es ausgesprochen, aber es ist im Vorfeld ja schon bei einigen anderen auch passiert, bei einer Gail Kim unter anderem bei einer Maria Kanellis und so. Die haben es ja auch gesagt, dass es bei ihnen auch so vorgefallen ist. Und ihn hat man jetzt verantwortlich dafür gemacht und der durfte direkt gehen. Und da wurde ein bisschen umstrukturiert. John Laurinaitis ist jetzt auf dessen Position wieder, die er davor letzten Endes auch schon mal hatte. Also da ist ein bisschen hin und her, aber für Jason Jordan freut mich das sehr, bedeutet aber auch sicherlich, dass man aktuell auf jeden Fall nicht damit rechnen kann, dass der irgendwie in absehbarer Zeit wieder zurück in den Ring kommt.
Nee, davon würde ich gar nicht ausgehen. Der ist jetzt Lead Producer, also der ist wirklich da mit hauptverantwortlich dafür, wie die Shows aussehen und wie das da abläuft. Also das ist schon ein gehöriger Aufstieg. Ja.
Junger Wrestler, junger Wrestler, der ja auch wirklich ein Ringverständnis hat und man darf auch nicht vergessen, er hat ja auch, ihm ist das ja in die Wiege gelegt worden als Sohn von Kurt Angle.
Ich wusste, dass das noch kommen muss. Wir haben noch so zwei, drei andere kleinere Notizen hier, was so TV-Geschehen angeht. Also zum Beispiel MLW hat mit Vice TV einen TV-Deal abgeschlossen und es gibt auch demnächst neue Episoden der Dark Sides of the Ring bei Vice. Also da auch wieder was zum Zuschauen, um so als kleine News nebenbei.
Shaggy, ganz kurz interessant für MLW. Die haben ja behalten ihre alten Deals auch noch bei und also gerade auch haben die nicht einen Deal mit The Zone oder Fight? Ich weiß es nicht. Für die eigentlich angedachten größeren Ereignisse, die jetzt nicht stattfinden konnten. Also die kommen zusätzlich einfach nochmal eine Plattform für MLW, die wirklich ein gutes Produkt abliefern. Freut mich das sehr.
Ja. Und CMLL und Ring of Honor beenden ihre Kooperation. Da hat es auch in den vergangenen Wochen ja schon so ein bisschen Anzeichen dafür gegeben. Auf jeden Fall, da ist die Kooperation erstmal beendet, Shaggy.
Ja, das war, hatte man, das war ja auch schon mit Ankündigung quasi, hat ja auch ein bisschen Auswirkungen gehabt auf die Mexikaner, die man unter Vertrag hat, die man ja jetzt wieder exklusiver unter Vertrag hat. Ja, also im letzten Jahr ist da ja, konnte da ja auch nicht viel passieren, deswegen mehr wird man das nicht im Produkt merken.
Nee, glaube ich auch nicht. Was man vielleicht merken wird, ist, dass eine Shady Gibbs zurückgetreten ist vom Wrestling. Die haben wir zuletzt noch bei AEW beispielsweise gesehen und man hat eigentlich gedacht, dass man hier ja ein großes Talent irgendwo an Land gezogen hätten, dass die sich toll entwickeln könnte. Glaubst du, das ist ein endgültiger Rücktritt? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so, wie das häufiger mal so ist. Man gibt den Rücktritt bekannt und irgendwann dann merkt man, ach, vielleicht ist ja doch noch die Chance da.
Ja, also für den Moment ist es auf jeden Fall Sadie Gibbs.
Sadie, nicht Shady.
Ja. Shady vielleicht, aber sie heißt auf jeden Fall Sadie Gibbs.
Real Slim Shady Gibbs.
Ja, den gibt's auf jeden Fall auch. Und ja, die hat ein paar vereinzelte Auftritte bei AEW und einen Vertrag da unterschrieben, aber letzten Endes hat sie sich da auch nicht durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob da auch Verletzungen, glaube ich, mit eingespielt haben. Klar, es ist ein gefährlicher Sport. Das ist ein wirkliches großes Talent gewesen, die auch einige Auftritte hier in Deutschland hatte und auch sehr, sehr gut auch ankam beim Publikum, aber auch Backstage wirklich ja, da einige Befürworter hatte und ich finde es schade, allerdings ist das jetzt, ist ja kein großer Name, die jetzt zurücktreten wird. Vielleicht wird sie mal, will ja jetzt ein Buch schreiben und noch andere Dinge tun, vielleicht kommt sie aber trotzdem in ein, zwei Jahren wieder, weil ich meine, wenn du wirklich großer Wrestling-Fan bist, kannst du eigentlich davon auch nicht lassen.
Das ist eben irgendwo das Ding. Wrestling ist eine Leidenschaft. Wrestling ist bis zum gewissen Grade für die Performer auch eine Droge. Da dann irgendwie den Rücktritt so schnell zu wagen und den auch durchzuziehen, warten wir mal ab. Jemand, der nie zurücktreten wird, ist Yuji Nagata, glaube ich. Und den werden wir jetzt demnächst bei AEW Dynamite sehen. Und das finde ich schon eine geile Meldung, muss ich mal sagen. Also, dass wir den am 12. Mai gegen Jon Moxley um die IWGP US Championship sehen werden. Finde ich super cool, weil wer ein bisschen zurückblickt, also Yuji Nagata, der ist noch bei Nitro aufgetreten vor Jahrzehnten. Und jetzt hier dann nochmal um einen US-Title gegen Jon Moxley, finde ich mega cool, als Wrestling-Purist. Ich meine, das ist den meisten Mainstream-Schauern wahrscheinlich total egal, wenn da der alte Japaner in den Ring steigt, aber ich finde das total geil.
Ja, aber es ist ein geiler alter Japaner, der es auch immer noch drauf hat. Und das wird auf jeden Fall ein Hard-Hitting-Match und ich freue mich drauf. Ich war echt, als ich es gesehen habe, da war ich, also für mich eine der Nachrichten der Woche. Also ich fand's gut, ich freue mich drauf und bin ganz aufgeregt.
Ja, habe ich richtig Bock drauf, da werden wir dann in der nächsten Ausgabe vom Magazin drüber sprechen. Und ja, das war dann auch die abschließende Meldung, die wir dann hier noch eingebaut haben, Shaggy. Sind wir durch, es sei denn, du möchtest noch etwas ergänzen, sagen, betonen, vorsingen, feel free.
Ja, ich würde gerne noch was vorsingen, du sagst es. Allerdings habe ich jetzt meine Gesangsstimme nicht geölt, weil mein Öl für mein Gesangöl gerade allgegangen ist. Deswegen würde ich es aufs nächste Mal verschieben und dann beim nächsten Mal einfach was singen.
Ja, das ist doch ein guter Plan. Und ich sag wie immer an der Stelle, vielen Dank, dass ihr uns hier zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr uns supportet. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ja, habt euch auch ein bisschen informiert gefühlt durch Headlock, das Magazin. Und in dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.